Ich freue mich ganz arg, dass ich hier sein darf wieder einmal. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre es sind, wo wir das letzte Mal da waren. Leider kann meine Frau, die Helga, nicht mit dabei sein, weil wir sind jetzt 2,5 Jahre zurück aus Südafrika. Und die Helgas Eltern, meine sind schon länger gestorben, Helgas Eltern sind jetzt 96 und 95 Jahre alt und die Mutter ist sehr dement und seit wir zurück sind, hat sie sehr viel abgebaut und sie konnte einfach nicht weg jetzt an dem Wochenende, weil auch der Bruder und die Schwägerin auch weg sind in Brüssel bei ihrem Sohn und so musste sie zu Hause bleiben. Aber vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit wieder einmal, dass wir gemeinsam kommen, wenn die Mutter mal gestorben ist. Aber jetzt gerade ist sie auch im Krankenhaus. Gestern Abend musste sie ins Krankenhaus eingeliefert werden und so war es schon richtig, dass die Helga zurückblieb. Denn der Opa, der hat auch nicht mehr so viel Kraft, um nach der Mutter zu gucken und so weiter. Das andere ist das Zweite. Thomas, wo sitzt du? Ich möchte, dass er den Lorenz grüßt. Ganz herzlich von mir. Ich freue mich natürlich damals, es war 1971, als ich hier war, während meiner Bibelschulausbildung habe ich ein Jahr ausgesetzt und habe hier mein erstes Gemeindepraktikum gemacht und ich habe sehr viel gelernt. Mir fiel gerade ein, eines, was mich sehr beeindruckt hat damals vom Lorenz ist, er hat sich so viel Zeit genommen, Geschwister zu besuchen in ihren Häusern. Und das ist etwas, was viele Pastoren nicht mehr machen oder ganz wenig, dass sie die Leute besuchen, ihre Gemeinden. Und das war ein Schwerpunkt von ihm und bestimmt auch eine Gabe, würde ich sagen. Denn dadurch hat er immer wieder die Leute ermutigt. Und damals war die Gemeinde ja noch klein. Wir saßen zum Teil im Kreis, nicht so. Und wenn ich das jetzt heute sehe, auch den Gottesdienst hier, ich habe mich richtig wohl gefühlt. Ist so ähnlich wie der Gottesdienst, wo wir jetzt in Tübingen dazugehören. Wir gehören zu einer Gemeinde, freien Gemeinde in Tübingen. Die haben auch zwei amerikanische Missionare gegründet. Und damals, wo in der Gründungsphase, kam meine Frau zum Glauben in der Gemeinde. Und weil wir in der Nähe wohnen, haben wir gesagt, da gehen wir hin. Und es gefällt uns auch sehr gut, weil dort wird noch richtig dreiviertel Stunde lang gepredigt und nicht nur 15 Minuten wie in der Kirche. Ich finde das immer sehr schwierig, alles zusammenzupacken in 15 Minuten, wenn ich in einer Kirche eingeladen werde. Ja, so freue ich mich, dass ich hier nicht beschränkt werde, wenn ich mal so sagen darf, dass ich einfach die Bibeltexte auslesen kann und so weiter. Ja, heute Mittag sind wir ja ein bisschen zusammen, um Mittag zu essen und Kaffee zu trinken. Und dann werde ich mit einer PowerPoint-Präsentation mal von der Arbeit erzählen, die wir gemacht haben. Und aber weil einige nicht da sind, will ich nur ganz kurz ein bisschen was erzählen, wo ich gehört habe, dass der Lorenz Grüße ausrichtet, vor über 40 Jahren. Also ich bin jetzt 41 Jahre in der Mission gewesen, ohne die Bibelschulzeit dazu gerechnet. Also ich bin dem Herrn sehr dankbar, dass er uns durchgetragen hat, auch durch manche gefährliche Situationen, wenn ich daran denke, auf den Philippinen. Bevor wir nach Südafrika sind, war ich erst mal 2 Jahre noch ledig auf der Logos, auf dem Missionsschiff Logos, als Bäcker und als Koch. Bäcker war mein Beruf früher und dann haben wir auch die Philippinen besucht und das war so der springende Punkt, dass Gott mich auf die Philippinen gerufen hat. Und dann habe ich natürlich eine Frau gebraucht, denn die Filipinos, die können sich nicht vorstellen, wenn ein lediger Missionar, also männlich, auf die Philippinen kommt. Ich habe das erlebt, als ich damals da war mit der Logos, habe ich einen Freund besucht, der war ledig und dem wollen sie dauernd eine Frau andrehen. Denn die Filipinos können sich einfach nicht vorstellen. Die haben gemeint, er hat seine Frau zu Hause gelassen in Deutschland. Als er dann den ersten Heimatdienst hatte, hat er gesagt, ich gehe nicht wieder raus ohne eine Frau. Und so haben Leute ihm auch geholfen, eine gute Frau zu finden. Und er hat dann auch der Brüdergemeinde in Hamburg eine Frau gefunden, die 100%ig gepasst hat. Super. Und dann später haben wir zusammengearbeitet, als sie da waren. Wir haben unser Praktikum auch zum Teil bei ihm gemacht, während dem Sprachstudium in seiner Gemeinde, die er da geleitet hat. Und so habe ich gebetet, ganz intensiv, dass Gott mir eine Frau schenkt. Denn ich habe gewusst, das muss hinhauen, denn sonst kannst du zu Hause bleiben. Das habe ich auch erlebt. Freunde, die in die Mission gehen wollten, die Frau wollte nicht. Und so blieben sie zu Hause. Aber ich habe schon früh den Ruf gekriegt in die Mission und ich wusste, das ist meine Bestimmung. Und so habe ich die Helga dann in England im Sprachstudium kennengelernt, nach meiner Logoszeit. Und sie hat zwar ein halbes Jahr gebraucht, bis sie ja gesagt hat, denn so eine Entscheidung ist ja auch nicht ganz einfach. Aber dann war sie bereit mitzugehen und ich bin so dankbar. Wir sind durch dick und dünn gegangen und ich wollte zweimal einpacken. Durch Schwierigkeiten in der Mission, aber sie hat gesagt, nee, wir bleiben. Ja, wir sehen hier ein Gebäude. Das Gebäude haben wir gebaut vor 25 Jahren, glaube ich, ja, in Südafrika. Entschuldigung. Vor 25 Jahren haben wir die Arbeit begonnen. Christian Outreach Media, das so viel heißt wie Verbreitung des Evangeliums durch Medien. Und Medienarbeit war unsere Arbeit. Spreche ich zu schnell? Okay. Ja, und wir haben angefangen, wie auch diese Gemeinde, in einer kleinen Gruppe, in einem der Häuser da, in einem kleinen Raum haben wir angefangen. Und deshalb freue ich mich, dass ihr so eine schöne Gemeinde habt, auch Gemeinderäume. Ich kenne noch das achteckig oder sechseckig oder wie es war. Und jetzt ist es ausgebaut. Schon toll. Wir haben in einer umgebauten Garage angefangen, Aufnahmen zu machen für Radio, damit es ausgestrahlt wird über Transworld Radio zu den Zulus. In Zulu, in der Zulu-Sprache und auch in Xhosa und Englisch und Afrikaans, also verschiedene Sprachen. Aber wenn man so eine Arbeit anfängt, das kann nicht auf ewig in so einer kleinen Garage passieren. Da muss man ein anständiges Studio haben. Und so hat uns damals der Missionsleiter von der VDM, Karl Klapproth, ermutigt, Geld zu sammeln und ein richtiges Studio zu bauen. Da haben wir den Plan selber gemacht und haben den so einen Computer DIN A4 zum Architekt gebracht und gesagt, ja, also so können wir ja nicht bauen. Ich mache einen richtigen Plan, wie das so sein muss, damit man ihn auch einreichen kann. Und die haben das gemacht für ganz, ganz wenig Geld, waren auch Christen. Und so konnten wir dann das Studio bauen mit drei Studios, ein ganz großer Raum für Chöre und rechts und links von den Räumen kleinere Studios für Aufnahmen. Und so sieht das Gebäude von nah aus und dann noch einige Büroräume. Ja, und heute sind wir sehr dankbar, um das kurz zu fassen, ich erkläre das heute Mittag noch näher. Oft ist es so, dass Missionare eine Arbeit anfangen und die wird sehr groß und so weiter und dann gehen sie in Ruhestand und finden keine Nachfolger. Und das war unser gewaltiges Gebetsanliegen, dass wir einen Nachfolger finden, der unsere Arbeit weitermacht. Und Gott hat es so geführt, und da sind wir sehr dankbar, dass Transworld Radio, also der ERF, Evangeliumsrundfunk, ist also in Deutschland TWR, und TWR hat also diese Arbeit übernommen und wir haben ihnen das Studio geschenkt und so konnten sie weitermachen und haben die Arbeit vergrößert unter den Zulus. Und die haben auch einen viel größeren Spenderkreis wie wir und auch mehr Mitarbeiter, haben ein paar Zulu-Ehepaare, die mitarbeiten, die Sprache sprechen, perfekt natürlich. Und so wird die Arbeit weitergeführt. Und wir sind sehr, sehr dankbar, dass die Arbeit weitergeht. Und wir haben auch damals eine Radiostation gegründet, die wurde aber ganz selbstständig. Und jetzt habe ich gehört, dass sie in dem Gebäude eine ganz kleine Radiostation machen wollen, nur für die Gegend. Das Gebäude steht am Tal der 1000 Hügel. Ich zeige die Bilder heute Mittag. Es sind wirklich fast 1000 Hügel. Und da wohnen sehr viele Menschen, also schwarze Zulus, Zulu-Leute. Und die brauchen das Evangelium. Es gibt zwar viele Kirchen dort, und ich bin sehr oft da unten gewesen, weil unsere Mitarbeiter von da kommen. Da habe ich mal einen unserer Mitarbeiter gefragt, sag mal, ihr habt so viele Kirchen, wie viele Kirchen gibt es eigentlich? Dann hat er kurz überlegt und hat gesagt, vier. Vier. Ich sagte, vier? Das kann nicht sein. Doch, diese vier machen keine Kompromisse. Da gibt es Baptistengemeinden, Anglikaner, Katholiken, Protestanten und noch viele andere, die machen Kompromisse. Kompromisse mit dem Animismus. Die beten auch noch Ahnen an. Und die verkündigen nicht klar das Evangelium. Daher hat er gesagt, es gibt nur vier, die er kennt, die also das Evangelium klar verkündigen. Und so ist es leider in Südafrika. Zum Beispiel die protestantische, lutherische Kirche hat 500.000 Mitglieder. Und ich weiß, in vielen Gemeinden sind die Gemeindeglieder, haben sie ein Band um Arm oder am Fuß von Fellen, Tierfellen, meistens von einer Ziege. Und das soll sie beschützen vor den bösen Geistern. Und da sind wir immer wieder angegangen dagegen und haben klar das Evangelium verkündigt. Und das war uns ein Anliegen. So, jetzt möchte ich umschalten. Zur Predigt. Warte mal, das muss ich runter. Kommt gar nicht klar. Ich finde den Cursor nicht. Das muss jetzt weg und dann.
Ich glaube, der ist auf der anderen Seite. Da ist er, genau.
Darüber.
Das ist das. Ah, das ist noch die falsche, ja. Oder?
Warte mal, das sollte aber weg, damit ich sehe. Ja, dann gehen wir mal.
Genau, und jetzt?
Ja. Ja. Jawohl. Ich möchte einen Text lesen aus Apostelgeschichte Kapitel 1. Apostelgeschichte Kapitel 1. Gibt es da Licht? Ja. Die Verse 1 bis 8. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Apostelgeschichte, wer eine Bibel hat, Kapitel 1, die Verse 1 bis 8. Im ersten Teil meines Berichtes, verehrter Theophilus, habe ich über alles geschrieben, was Jesus getan und gelehrt hat, von seinem ersten Auftreten an bis zu dem Tag, an dem er in den Himmel hinaufgenommen wurde. Bevor das geschah, gab er den Aposteln, die er auserwählt hatte, unter der Leitung des Heiligen Geistes Anweisungen für die Zeit nach seinem Weggang. Vers 3. Sie waren es auch, denen er sich nach seinem Leiden und Sterben zeigte und denen er viele überzeugende Beweise dafür gab, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und über alles, was damit zusammenhängt. Vers 4. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe darüber ja bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, und das schon in wenigen Tagen. Vers 6. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelitische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort, es steht euch nicht zu, Zeitspannen und Zeitpunkte zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden. Und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Ja, und dann noch Matthäus 28, die Verse 18 bis 20. Matthäus 28, Vers 18. Jesus trat auf sie zu und sagte: Mir ist alle Gewalt im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie in dem Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt. Dann würde ich gerne auch noch Markus 16, ihr merkt, das sind diese sogenannten Missionsbefehle, die Jesus gegeben hat. Markus 16, 15 und 16. Danach sagte Jesus seinen Jüngern: Geht in die ganze Welt und verkündigt der ganzen Schöpfung das Evangelium. Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, wird verurteilt werden. Ihr merkt, jeder Missionsbefehl, Bericht in den Evangelien ist etwas anders, legt den Schwerpunkt auf ein anderes Thema. Dann auch Lukas 24, Vers 50 bis 53, Lukas 24. Jesus führte die Jünger aus der Stadt hinaus bis in die Nähe von Bethanien. Dort erhob er die Hände, um sie zu segnen. Und während er sie segnete, wurde er von ihnen weggenommen und zum Himmel emporgehoben. Die Jünger warfen sich nieder und beteten ihn an. Dann kehrten sie nach Jerusalem zurück, von großer Freude erfüllt. Und sie waren von da an ständig im Tempel und priesen Gott. Dann noch ein Vers. Entschuldigung, dass so viele. In Markus 16. Markus 16, und zwar den 20. Vers. Markus 16, Vers 20. Sie aber gingen überall hin und verkündeten das Evangelium. Der Herr wirkte mit und bekräftigte das Wort durch die Zeichen, die die Verkündigung begleiteten. Ich war jetzt gerade auf einer Bibelkonferenz in Rehe im Westerwald und da habe ich ein Buch gekauft, das ist scheinbar neu auf den Markt oder irgendwie gekommen, und zwar hat der Autor die ganzen 12 Jünger verfolgt und erforscht, was danach geschehen, wo sind sie hingegangen, sind sie den natürlichen Tod gestorben, und vielleicht wisst ihr das, unter den 12 oder sagen wir mal 11 Jünger, Judas können wir nicht mitrechnen, nur Johannes ist eines natürlichen Todes gestorben. Die anderen 10 sind alle als Märtyrer gestorben. Alle als Märtyrer. Nun hat Jesus seine Jünger auf einen Berg in Galiläa berufen. Nicht nur seine 11, sondern ich glaube, es waren auch andere Jünger dabei. Denn in 1. Korinther 15, Vers 6 können wir belegen, dass auch noch andere dabei sind. Dann können wir auch lesen in Matthäus 28, Vers 17, dass einige gezweifelt haben. Jesus ist seinen 11 Jüngern erschienen, als sie hinter verschlossenen Türen waren in Jerusalem. Und durch seine Erscheinung hat er ihnen gezeigt, dass er auferstanden ist. So war da kein Zweifel mehr daran. Aber nun waren doch noch einige dabei, die gezweifelt haben. Es heißt hier, bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder oder sie beteten ihn an. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Aber ich glaube, diese Zweifel wurden an Pfingsten aus hinweggeräumt. Nun sprach Jesus als König: Mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Christus wurde vollkommene Gewalt übergeben, die Herrschaft über alles im Himmel und auf der Erde. Und das ist ein klarer Beweis für seine Gottheit. Die Zeit seiner Erniedrigung war beendet. Wir haben das ja gefeiert vorhin im Abendmahl. Und das hat mich auch mal so sehr bewegt. Jesus hat sich wirklich erniedrigt. Nicht so wie Allah, der unnahbar ist, der sich gar nicht erniedrigt. Man darf nicht mal ihn irgendwas, also schlecht über ihn reden, sondern Jesus hat sich erniedrigt um unsertwillen. In Philipper 2, 9 bis 11 steht, deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Namen. Den Namen Jesus bekam er bei seiner Geburt. Es ist nicht sein neuer Name. Der Name, den Jesus gekriegt hat bei seiner Erhöhung, ist Herr. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Und das ist noch eine Verheißung, die aussteht. John MacArthur schreibt zu diesen Versen, auf die Knie werfen oder anerkennen, das gesamte denkende Universum ist aufgerufen, Jesus Christus als Herrn anzubeten. Psalm 2. Dieser Aufruf gilt den Engeln im Himmel, Offenbarung 4, den Geistern der Erlösten, Offenbarung 4 auch, den gehorsamen Gläubigen auf der Erde, Römer 10, Vers 9, den ungehorsamen Rebellen auf der Erde, 2. Timotheus 1, 7 bis 9, möchte ich Gott kurz lesen. 2. Timotheus 1, 7 bis 9. Euch hingegen, die ihr jetzt zu leiden habt, wird er zusammen mit uns von aller Not befreien. Das wird geschehen, wenn Jesus der Herr mit seinem mächtigen Engel vom Himmel her im lodernden Feuer erscheint. Er wird die zur Rechenschaft ziehen, die Gott nicht als Gott anerkennen und nicht bereit sind, das Evangelium von Jesus, unserem Herrn, anzunehmen. Die Strafe, die diese Menschen erhalten, wird ewiges Verderben sein, sodass sie für immer vom Herrn und von seiner Macht und Herrlichkeit getrennt sind. Ja, so wird es an jenem Tag sein, wenn er kommt, um für sein Handeln zu denen, die zu seinem heiligen Volk gehören, geehrt zu werden, um bewundert zu werden für sein Wirken an allen, die zum Glauben gekommen sind. Auch ihr gehört dazu, denn ihr habt das, was wir euch bezeugt haben, im Glauben angenommen. Dann auch die Dämonen, die verlorenen Menschen in der Hölle, 1. Petrus 3. Das griechische Wort für bekennen bedeutet auch anerkennen, bestätigen oder zustimmen. Das wird letztlich die Reaktion aller auf die Herrschaft Christi sein, ob freiwillig unter Segen oder unfreiwillig unter schmerzlicher Strafe. Wir haben einen mächtigen Herrn auf unserer Seite. Ihm gebührt die Ehre und Anbetung. Wenn ich an dies denke, freue ich mich immer wieder, egal was andere sagen, ob sie mich verlachen oder verspotten oder denken, der spinnt, was er da redet. Wir haben eine gewaltige Botschaft zu verkündigen. Und am Wochenende oder am Freitag habe ich einen Vortrag gehört von einem ehemaligen Moslem aus Sudan. Und er hat gesagt, das ist das Problem hier in Deutschland. Jetzt kommen sehr viele Flüchtlinge, besonders viele von Moslems. Und die Deutschen, viele Deutschen, ich würde sagen Millionen, die zur römisch-katholischen Kirche gehören oder zur evangelischen Kirche, die wissen nicht, wie man diesen Menschen das Evangelium sagt. Und deshalb freue ich mich über die jungen Leute hier, die an dem Bibelunterricht teilnehmen. Und ich ermutige euch, macht da gut weiter und lernt fleißig. Denn das ist wichtig, dass wir wissen, wie man mit anderen das Evangelium weitersagt. Denn Moslems, die reden gerne über die Religion. Nicht so, wie die Politik und Politiker uns sagen wollen, wir sollen die in Ruhe lassen. Die Rheinische Kirche hat sogar gesagt, wir dürfen nicht Moslems evangelisieren. Ja, also nee, die warten drauf praktisch fast, also viele. Denn die sind jetzt rausgerissen aus dem Kriegsgebiet oder wo immer sie herkommen und denken, sie kommen in ein christliches Land. Hier. Und viele von den Christen haben ihnen gar nichts zu sagen. Jesus hat das getan, wovon der Teufel sich immer gefürchtet hat. Er hat ihn besiegt am Kreuz und durch seine Auferstehung den Sieg besiegelt. Jesus musste auferstehen, damit der Sieg perfekt wurde. Ohne die Auferstehung hätten seine Feinde ja sagen können, er ist ja tot wie jeder andere, gestorben, wurde begraben in einem Grab. Nichts Besonderes, würden sie sagen. Oder wenn er nicht auferstanden wäre, dann hätten die gedacht, jetzt hat er uns betrogen die ganzen 3 Jahre, wo wir mit ihm waren. Als er auferstanden war, mussten sogar seine Feinde das zugeben. Denn sie versuchten, die Auferstehung zu vertuschen und haben den Soldaten, die da das Grab bewachen sollten, Geld gegeben, haben sie bestochen, damit sie falsche Sachen weitergeben. Die Jünger haben den Leichnam gestohlen zum Beispiel. Weiter sprach Jesus zu den anwesenden Jüngern in Vers 19. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Dies ist der einzige Befehl, Missionsbefehl. Wir haben eine tolle Botschaft zu verkündigen, dass wir einen lebendigen Herrn haben, der uns in unserer Situation, in der wir uns befinden, versteht, der uns helfen will, uns tröstet, uns Mut zuspricht und Kraft schenkt in unserer Situation, vorwärts zu gehen. Obwohl Deutschland inzwischen auch ein Missionsland geworden ist, entbindet dies uns nicht, Missionare trotzdem ins Ausland zu schicken. Denn Jesu Missionsbefehl steht immer noch und bleibt auch bestehen, bis er wiederkommt. Der Ruf, in die Mission zu gehen, habe ich schon mit 12 Jahren bekommen, sehr früh, als ich mich bekehrt habe. Damals habe ich schon gerne Bücher gelesen über Missionare, zum Beispiel über Hudson Taylor oder Gladys Albert oder über einen Missionar, der unter den Indianerstämmen in Amerika missioniert hat. Aber Gott sprach auch durch sein Wort zu mir, zum Beispiel durch Jeremia 1, 4 bis 8. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen: Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich ersehen. Und bevor du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Ich war das 7. lebende Kind, das meine Mutter geboren hat. Vor mir hatte sie eine Fehlgeburt, aber die Älteren wissen das, da hat man nicht darüber gesprochen. Ich habe das nur so zufällig mal erfahren. Und als die Großmutter, die mit im selben Haus gelebt hat, sehr alt wurde die wurde 91 Jahre alt, als sie herausgefunden hat, dass Mutter schon wieder schwanger war, hat sie gesagt, jetzt schon wieder ein Kind? Haben wir nicht schon genug? Meine Mutter hat es nicht leicht unter ihr. Und so haben meine Eltern schon damals darüber nachgedacht, mich abtreiben zu lassen. Aber dann hat der Arzt gesagt, abtreiben, das kommt nicht in Frage. Das mache ich nicht. So hat er ihnen Mut gemacht, mich auszutragen. Und danach hatten sie auch ein Ja zur Schwangerschaft und auch der Oma, der Großmutter, entgegenzutreten. Und deshalb hat dieser Vers aus Jeremia eine besondere Bedeutung für mich. Als ich mich dann für den Besuch an der Bibelschule entschieden habe und in die Mission gehen wollte, haben sie mich voll unterstützt, waren voll hinter mir. Leider habe ich es nicht erlebt, dass ich an der Beerdigung teilnehmen konnte, denn da waren wir schon auf dem Missionsfeld. Wo der Vater starb, waren wir in Amerika zur Information über die Mission so. Und dann, als die Mutter starb, wenige Zeit oder Jahr danach, waren wir schon auf den Philippinen. Als ich meine Berufsausbildung beendet hatte, redete der Herr immer wieder zu mir, dass er mich in der Mission haben will. Ich hatte aber inzwischen so manche Ausrede. Auch hat mir der Beruf gut gefallen. Und so hat Gott immer wieder zu mir geredet, auch mit dem Wort aus Jesaja 6, Vers 8 besonders. Wen soll ich senden? Wer will mein Bote sein? Da sprach ich, Herr, hier bin ich. Sende mich, hat der Jesaja gesagt. Und das war auch ein Wort, wo ich dann endlich Ja gesagt habe. Als Jesus sagt, geht zu allen Völkern und macht sie zu meinen Jüngern. Zu Jüngern machen, das bringt auch Lehre mit sich. Es war immer wunderbar zu sehen, wenn man sah, wie die Menschen im Glauben gewachsen sind durch Unterweisung. Unsere Arbeit in Südafrika und erst jetzt recht durch Transworld Radio, die unser Studio übernommen haben, hat lehret, wie Jesus es seinen Jüngern ans Herz gelegt hat, einen großen Stellenwert. Unsere TWR-Mitarbeiter sind öfters für Schulungen unterwegs. Ein befreundeter Missionar in Angola sagte zu mir mal, dass er regelmäßig die Pastoren dort schulen muss. Denn über 50% der Pastoren können nicht lesen und schreiben, sind Analphabeten. Und als wir das Gerät entwickelt haben, wir haben in Südafrika so ein Bibelabspielgerät entworfen mit einem Computerspezialisten. Denn wir haben unter den Zulus auch festgestellt, dass viele nicht lesen können, ungefähr 60%. Und so war es uns ein Anliegen, ihnen die Bibel bekannt zu machen. Und so haben wir in China ein Gerät herstellen lassen, das die ganze Bibel drin hatte. Es lief mit Batterien, das ist jetzt das Nachfolgemodell. Aber so hört sich das an in Zulu. Ja, und so haben wir also Hunderte, Tausende sogar schon verteilt in Südafrika von diesen Geräten. Und dann haben wir das in Deutschland vorgestellt, besonders in unserer Gemeinde in Bremen. Wir haben ja zu einer Gemeinde in Bremen gehört, die uns ausgesandt hat. Und wann immer wir in Deutschland waren, haben wir dort gewohnt. Dann haben die gesagt, gibt's das auch in Deutsch? Dann habe ich gesagt, du, da haben wir noch gar nicht nachgedacht. Können wir machen. Aber da muss natürlich die Bibelgesellschaft in Stuttgart bereit sein, uns die Audiobibel zu geben. Betet mal bitte dafür. Und haben sie gebetet. Eines Tages in jenem Jahr sind wir zur Bibelgesellschaft in Stuttgart gegangen und mit dem Chef dort haben wir ein gutes Gespräch gehabt, haben festgestellt, er war auch schon zweimal in Südafrika und das hat dann gleich eine Verbindung gegeben. Und er war dann bereit, hat uns geschrieben, ihr dürft die haben und hat nicht mal Royalties, also keine, wie sagt man da in Deutsch, Gebühr haben wollen, dass wir die benutzen. Und so haben wir dann die in Deutsch angeboten. Ich habe welche dabei. Wer also in Deutsch haben will, der kann gerne von mir eins erwerben. Entschuldigung, dass ich da Werbung mache, aber das Geld geht nicht zu mir.
Das erste Buch Mose. Kapitel 1. Die Schöpfung. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und die Erde war wüst und leer und es war finster.
Und wisst ihr was? Diese Bibel hat ein blinder Pastor gelesen. Deshalb liest er auch so schön bedächtig. Und ich höre immer wieder Freunde oder Leute, die das gekauft haben, die sind begeistert. Kürzlich hat einer zu mir gesagt, du, ich lasse das laufen, jeden Tag, während ich arbeite. Also er muss scheinbar eine Arbeit machen, wo er nicht vielleicht viel denken muss oder so, obwohl er Ingenieur ist. Aber er, die machen zu, irgendwas für die Autoindustrie machen die, stellen die her. Aber er ist begeistert von dem. Und ein anderer aus derselben Gemeinde oder Nachbargemeinde, der hat schon mehrere gekauft für seine Leute im Hauskreis. Und wir haben schon viele in Deutschland verkauft. Ich muss aber dazu sagen, ich sage verkauft, ich darf die gar nicht verkaufen, denn ich habe keinen Gewerbeschein und in Deutschland muss man ja die Gesetze beachten. So. Daher schenke ich die her und erwarte, dass du oder ihr mir eine Spende gebt für 50 Euro, kriegt eine Quittung dafür. Wenn ihr wollt, kann man auch eine Spendenquittung zum Absetzen machen, dann lasse ich über die Mission laufen und dann geht das ganze Geld nach Südafrika zu TWR. Also das nur so nebenbei. Müsst dann nachher auf mich zukommen. Ja, und ich habe von dem angolischen Missionar erzählt, als der rausgefunden hat, übrigens, die Geräte hier sind jetzt mit Solar, ihr könnt also die in die Sonne legen oder ins Licht, hier ins Licht, dann lädt's auf, braucht also keine Batterie mehr kaufen. Die ersten, die wir hatten, die waren mit Batterie und wir hatten so viele Probleme, weil die aus China kamen und die Qualitätskontrollen sind dort sehr lau und lasch, also jedenfalls in der Fabrik. da muss man es einstellen. Und dann haben wir herausgefunden, dass eine Organisation in Südafrika die herstellt, die nennt sich DAWA, und die bieten inzwischen viele Sprachen an. Ganz toll, auch in den Sprachen, wo jetzt die Moslems zu uns kommen, in Afghanisch, in Russisch, in Portugiesisch sowieso, in Arabisch und verschiedene Sprachen. Ja, soweit. Und dann haben wir dem Missionar schon über 200 so Geräte zukommen lassen. Und jetzt können die Pastoren dort, die ja nicht lesen und schreiben können, hören und sich mindestens so vorbereiten, wo sie auch das Wort Gottes haben. Denn das haben wir festgestellt, Pastoren und Leute, die nicht lesen und schreiben können und gepredigt haben, haben oft manchmal Blödsinn geredet. Entschuldigung. Sachen, die eigentlich nicht biblisch waren. Und das habe ich also mehrmals erlebt. Und deshalb haben wir die zum Teil auch verschenkt, besonders die Zulus, wenn sie kein Geld haben. Also wenn jemand keine 50 Euro hat, man kann mit mir auch reden. Ich kann auch Rabatt geben. Ja, aber es geht in die Mission, das müsst ihr wissen. Nicht für mich. Ja, Jesus hat auch den Jüngern und auch uns den Missionsbefehl ernst nehmen versprochen und seid gewiss, ich bin bei euch bis zum Ende der Welt. Was für eine wunderbare Zusage. Und das haben wir erlebt in Philippinen. Ich war ein paar Mal in ganz kritischer Situation, wo die Rebellen uns versucht haben zu überfallen oder vielleicht umzubringen, ich weiß nicht. Aber Gott hat uns wunderbar bewahrt und beschützt. Und ich weiß gar nicht, was in Südafrika alles passiert ist, denn da ist sehr viel Kriminalität zum Teil. Und ich bin viel in den Townships gewesen. Aber ich habe versucht, immer einen Zulu mit mir zu haben, der, wenn es kritisch gewesen wäre, der mich dann hätte verteidigen können. Ja, nun möchte ich noch über das Thema Mission, was bringt mir das, sprechen. Detlef Krause hat über dieses Thema mal einen Artikel geschrieben, aus dem ich 10 folgende Punkte herausnahm, mit meinen Missionserfahrungen ergänzt habe. Und damit möchte ich besonders junge Leute unter uns ermutigen, über Mission nachzudenken und vielleicht auch in die Mission zu gehen. Eine gute Möglichkeit ist, man darf ja heute oft aufs Missionsfeld reisen oder in ein Land, wo Mission gemacht wird, und darf bei einem Missionar ein Praktikum machen. Und wir hatten immer wieder Praktikanten, und ich freue mich, wenn diese Praktikanten dann auch in die Mission gehen. Gerade jetzt heute fliegt einer, der bei uns ein Praktikum gemacht hat, mit seiner Frau nach Afrika, ich glaube in den Tschad, als Missionar. Oder ein anderer, der hat sich sogar bei uns bekehrt, der war gar nicht gläubig. Und da habe ich ihn in unserem Schwimmbad, also bei uns hat ja fast jeder ein Schwimmbad in Südafrika, jedes Haus, habe ich ihn in unserem Schwimmbad getauft. Und als er zurückging wieder, er war von Zwickau, hat Gott zu ihm gesprochen, er soll in die Mission gehen. Und dann ging er nach Liebenzell, hat sich ausbilden lassen, hat eine Frau gefunden, die auch mal ein Jahr in Afrika war, in Malawi. Und heute sind sie in Sambia und machen dort einen wunderbaren Dienst, hat die Sprache gelernt oder sind noch dabei, die Sprache zu lernen. Ja, schon die Jünger haben darüber nachgedacht, was bringt mir das? Ihre Nachfolge war nicht billig gewesen. Paulus beschwerte sich nicht, aber er wollte, Petrus beschwerte sich nicht, aber er wollte mal wissen, welche Leistung dagegen stand. Da hat er gesagt, siehe, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür gegeben? In Matthäus 19. Ist solch eine Frage erlaubt? Diese Frage habe ich auch schon mal gestellt. Und Gott hat mir eine Antwort gegeben. Moment, ich möchte das vorlesen, wo ich die Frage gestellt habe. Da hat er gesagt, und jeder, der um meines Namens willen Häuser, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker zurücklässt, wird alles 100-fach wiederbekommen und wird das ewige Leben erhalten. Petrus erhält keine Moralpredigt von Jesus, sondern eine positive und konkrete Antwort. Jesus machte klar, dass jeder, der Gott gibt, mehr erhält, als er gegeben hat. Und das haben wir oft erlebt, Helga und ich. Mission, was bringt mir das? Mission hat ihren Preis. Wie die Jünger damals, muss auch heute einer alles zurücklassen. Familie, Freunde, ein geordnetes gesellschaftliches Umfeld, Hobby und vieles andere. Auf der anderen Seite der Welt lauern unangenehme Herausforderungen, gesundheitliche Risiken und Gefahren. Die Vorstellung, bei 35 Grad im Schatten, ohne Klimaanlage und Kühlschrank zu leben, ist nicht gerade sehr ermutigend. Es fallen einem gruselige Geschichten von Missionaren über einheimische Nahrungsmittel ein. In den Philippinen, wo wir 8 Jahre gearbeitet haben, haben wir es oft erlebt, dass uns, oder manchmal erlebt, dass uns Hundefleisch angeboten wurde. Oder Enteneier, die halb ausgebrütet sind, ist dort eine Delikatesse. Oder getrockneten Fisch mit Kopf und Schwanz. Schmeckt gut. Vor unseren Augen stehen abgemagerte, AIDS-infizierte Menschen oder Malariakranke. Wir erinnern uns an spartanisch ausgerüstete Krankenhäuser. Ich denke noch daran, in unserer Straße, wo wir gewohnt haben, in den Philippinen, da war ein Zahnarzt. Zum Glück hatten wir unseren Zahnarzt in Manila. Aber der Zahnarzt, der konnte nur Zähne ziehen, keine ausbessern. Der hat eine Bohrmaschine gehabt, die hat er mit dem Fuß getreten. Ja. Ja, es klingt dramatisch und ist in meisten Fällen überzogen. Aber irgendwie bleiben die Horrorgeschichten bei uns besser hängen als wie das Positive und versperren uns den nüchternen Blick für die Wirklichkeit. Aber jeder, der einmal im Ausland war, weiß, dass die Realität anders ist und nicht jeden Tag man Maden isst oder getrocknete Fische zum Frühstück oder dass man manchmal eine Schlange begegnet. Aber auch nicht jeder von einem Virus infiziert wird. Die Normalität des Lebens ist anders als die Einzelerlebnisse, die wir gehört haben. Dazu kommt, dass Mission nicht nur in den Tropen gemacht wird, sondern in vielen Ländern, auch in der Stadt, sich abspielt. Und vieles ähnlich ist wie hier. Man gewöhnt sich an diese Dinge. Ich habe zum Beispiel, wenn ich über unser Gelände lief, immer auf den Boden geguckt, weil man wusste nicht, ob eine Schlange gerade den Weg einem entgegenkommt oder quert. Und das war ein paar Mal so. Wir hatten nämlich ein großes Gelände und die haben sich da im Gras versteckt. Oder man dreht sich automatisch um, wenn man läuft in der Stadt, ob man nicht verfolgt wird oder wo einen den Geldbeutel klauen will. Mission hat ihren Preis, bringt aber auch Chancen. Aber Mission ist kein Spaziergang. Das darf man nicht verschweigen. Wer sich in dieser Welt auf Gottes Seite stellt, muss mit Schwierigkeiten rechnen. Es kann sogar das Leben kosten. Denken wir an den Missionar, der in Philippinen durch die Rebellen umkam. Seine Frau konnten sie retten. Der Preis ist hoch. Deshalb darf man nicht nur, sondern man danach fragen, was es denn bringt. Als junge Missionarsfamilie haben wir uns manchmal bedauert, und abgeraten, da zu leben, wo wir gelebt haben. Aber es gab auch Leute, die uns ermutigt haben, in den Missionsdienst zu gehen und den zu tun dort. Es ist nicht nur unsere persönliche Erfahrung, sondern auch die vieler anderer. Ein Einsatz in der Mission lohnt sich. Wer diesen Weg beschreitet, merkt bald, dass Gott zu seinem Wort steht, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis nicht nur stimmt, sondern die Leistung in keinem Verhältnis zum Preis steht, den wir zahlen. Mission, was bringt mir das? Du lernst eine oder mehrere Sprachen fließend sprechen. Während meines Studiums an der Bibelschule habe ich immer gebetet, Herr, lass mich Englisch lernen, damit ich Zugang zu den englischen Büchern habe, englische theologische Literatur. Heute gibt es natürlich vieles in Deutsch, was es damals nicht gab, wurde übersetzt. Und so war es mein stilles Gebet, Englisch zu lernen. Aber da war doch mein Ruf zu den Indianern damals. Ich wollte zu den Indianern nach Brasilien gehen. Aber Gott hat es gelenkt, dass ich eben auf die Logos ging und dort musste ich Englisch lernen. Und schließlich, wie ich erzählte, habe ich ja auch meine Frau in Englisch in England kennengelernt, nicht beim Portugiesisch lernen. Auf den Philippinen haben wir Tagalog gelernt und in Südafrika etwas Zulu. Es ist wunderbar, wenn man sich in anderen Sprachen verständigen kann und auf einem fremden Flughafen nicht umherirrt oder nicht lesen kann, wo es nächstes ins Ziel geht. Oder Literatur in anderen Sprachen ist einem zugänglich oder im Internet, nicht nur auf deutsche Seiten. Da muss ich an Ray Osthuis denken, einer unserer Mitbegründer von COM in Südafrika. Er sprach 6 Sprachen. Er ist ein weißer Mann. Er ist aufgewachsen unter den Kosas, hat zuerst Kosa gelernt, bevor er Englisch gelernt hat, zum Ärger seiner Eltern, ne? Weil er mit den Kindern gespielt hat. Ne? Und so konnte er später ein wunderbarer Missionar sein. Er hat viel im Segen gewirkt. Heute hat er den Wohnsitz geändert. Er wohnt nämlich im Himmel. Ist also gestorben, kürzlich. Zweitens, dein kultureller Horizont weitet sich. Solange wir nur im eigenen kulturellen Kontext leben, nehmen wir uns nur selbst begrenzt wahr. In der Begegnung mit einer anderen Kultur, ihren unterschiedlichen Werten, den Prioritäten, ihrer Weltanschauung und sozialen Struktur erkennen wir uns selbst. Es braucht längere Zeit, bis man sich in eine andere Kultur hineingedacht hat und emotional verankert ist. Im Sprachstudium damals in den Philippinen haben wir jeden Monat ein anderes Thema gehabt. Einmal Friedhof, einmal das Fest oder das Projekt oder so. Und da haben wir mussten wir auf den Markt gehen und Sachen rausfinden und so haben wir die Kultur kennengelernt. Die ersten 2 Jahre sind deshalb die schwierigste Phase eines Missionarsseins. Aber rückblickend ist jeder froh über diese Gesichtsfelderweiterung. Ich persönlich möchte diese Erfahrung nicht missen. Drittens, du erhältst einen Insiderblick. Detlef Krause schreibt in dem Artikel, als ich vergangenes Jahr im ZDF die Sendung Traumschiff Papua Neuguinea sah, packte mich der Zorn. Selten habe ich eine derart verzerrte, diskriminierende, lächerlich machende Darstellung von Neuguineern gesehen. Der Film bediente sich alle althergebrachten Vorurteile, angefangen von Menschenfressern, primitiver Buschbevölkerung und ungebildeten Menschen. Ich kenne sie anders, er war nämlich dort als Missionar. Gebildete, weise, gastfreundliche und hilfsbereite Menschen stehen mir vor Augen. Wer mit Menschen zusammengelebt hat, sieht sie anders, als nur wenn man filmt. Diese Sicht kann kein Bericht und kein Film vermitteln, kann ich also bestätigen. Viertens, du entwickelst ein globales Netzwerk. In der Mission triffst du Menschen aus aller Welt. Wir haben in den Philippinen mit Amerikanern, mit Australiern, Kanadiern zusammengearbeitet. Es entstehen Freundschaften, sodass sich dein Netzwerk über den ganzen Globus erstreckt. Wir haben also daher Freunde in den Philippinen, in Amerika, Kanada, Australien, was noch? England, Namibia, Holland und anderen Ländern. Fünftens, du kannst Dinge genießen. In den Philippinen konnten wir ganz frisch gefangenen Fisch auf dem Markt kaufen. Frisch gefangen, am selben Morgen. Einmal hat Helga einen Haifisch gekauft und als sie ihn zu Hause aufgeschnitten hat, waren da 2 Junge drin. Also die war schwanger, dieser Fisch. Aber es hat wunderbar geschmeckt. Man konnte also alles essen von den kleinen ungeborenen Fischen. Wir hatten traumhafte Badestrände, Wassertemperatur bei 30 Grad, kleine Inseln für uns allein, beeindruckende Korallenriffe. Man konnte wunderbar schnorcheln, warme Sommernächte jeden Abend. In Mosambik bin ich mal mit Einheimischen Hoch- und Tiefseeangeln gefahren, aufs Meer mit einem kleinen Boot. Bei dieser Angeltour habe ich einen größeren Fisch gefangen als die 2, die mit mir waren, die ja Fischer waren, professionelle Fischer. Haben wir natürlich aufgeteilt unter uns. konnte ja den nicht alleine nun kriegen. Angesichts trüber Tage in Deutschland klingt das alles geradezu verlockend. Jedes Land hat seine Besonderheiten. Unvergleichliche Bäder und Sushi in Japan, atemberaubende Reisterrassenlandschaft in Banaue, Philippinen, beeindruckende Tierwelt in Südafrika. Mission öffnet dir den Blick für die von Gott traumhaft schön gemachte Welt. Du erlebst Gott bei der Arbeit. Von den Frauen, die Helga im Hospiz in unserer Stadt regelmäßig besuchten, kann sie berichten, wie fröhlich sie war, nachdem sie Jesus aufgenommen haben in ihr Leben. Ich berichte das heute Mittag. Helga hat regelmäßig ein Hospiz besucht. Sie hat also auch Kranke besucht in unserer Gemeinde und so. Und es war also wirklich beeindruckend, wie diese Frauen Jesus nachgefolgt sind, obwohl sie gelähmt war. Die ist gelähmt worden durch einen Schuss von einem Überfall. Sie war Security-Beamte da in einem Supermarkt. Und der Gangster hat sie getroffen und seither war sie gelähmt. Oder eine andere Frau, die auch in dem Hospiz war. Der Mann konnte sie nie besuchen, weil er sehr, sehr weit weg wohnte. Hatte nicht das Geld für das Taxi, also für die Taxifahrt. Und Helga hat ihnen dann einen Bible Player geschenkt. Und wie glücklich die waren dann, das zu hören. Ja. Während die Mission geht, erlebt Gott bei der Arbeit. Du wirst gebraucht. Seit wir wieder ganz in Deutschland sind, merken wir, wie die Gesellschaft hier zum Teil überorganisiert und staatlich reguliert ist. Unser Wissen und Können ist nichts Besonderes. In manchen Ländern sieht das anders aus. Du bist mit dem, was du weißt, kannst und hast, gefragt. Menschen sind froh, wenn du ihnen in ihrer Situation hilfst oder rätst. Du hast Freiraum, Kreatives, Neues zu entwickeln. Wir haben nicht nur missioniert. Mission ist auch oft eine praktische Arbeit. Ich habe mehrere Kirchen gebaut, also mit Schwarzen zusammen. Das gehört auch dazu. Oder ich habe meine eigenen Möbel entworfen, gezeichnet und der Schweiner musste sie nachbauen. Ich habe ja gesagt, ich war Bäcker, keine Möbel oder kein Schreiner. Ich werde nicht vergessen, wie in den Philippinen ein Mitmissionar, der Landwirtschaftsfachmann war, den Mangyanen gezeigt hat, wie sie ihren Reis besser, effizienter anbauen können, indem er mit ihnen in den Morast gestiegen ist und hat ihnen gezeigt, wie es geht. Oder mein Neffe Michael Mattmüller, der mit Fachkräfte International in Laos war. Er hat ein Diplom gehabt in Agrarwissenschaft und war Schreiner von Beruf. Und er hat den Leuten dort gezeigt, wie sie die Seidenrauben besser züchten können, ohne dass die Parasiten sie fressen. Er hat ihnen, weil er Schreiner war, schöne Kästen gebaut und irgendwie so zugemacht, kam trotzdem genug Luft rein. Aber dadurch konnten die Rauben sich entwickeln und sie hatten 100%ige Ernte. Achtens, du lernst deinen Glauben neu zu reflektieren und zu verstehen. Einheimische Christen haben mich in ihrem Gottvertrauen und ihrer persönlichen Hingabe beeindruckt und beschämt. Unser Mitarbeiter Evert Magwasa, wenn er bei uns keine Arbeit hatte, hat er andere Arbeit gesucht im Township. Oft haben die ihn gar nicht bezahlt oder so schlecht, dass er also Mühe hatte, seine Familie über Wasser zu halten. Eine Herausforderung für mich, meine eigene Motivation und Bereitschaft zu hinterfragen. Neuntens, du erlebst, dass auf Gott Verlass ist. Ich habe schon den Vers gelesen. Und jeder, der um meines Namens willen Häuser, Brüder, Schwestern, Vater, Mutter, Kinder oder Äcker zurücklässt, wird alles hundertfach wiederbekommen und wird das ewige Leben erhalten. Dieses Wort Jesu hat nicht nur bei uns, bei vielen anderen sich auch bewährt. Unter Missionaren und Einheimischen hat Gott uns das gegeben, was wir verlassen hatten. Unsere Kinder hatten Tanten und Onkels, Opas und Omas aus unserer Gemeinde. Es hat uns an nichts gefehlt. Wie oft haben wir erfahren, dass Gott seine Hand über uns gehalten hat, bei Krankheiten, Anfeindungen, Unfällen und in der Arbeit. Helga wurde mal überfallen von einem schwarzen Zulu, der wollte das Auto haben, mit der Pistole ging er auf sie zu, hat gesagt, ich brauche den Schlüssel. Dann hat sie ihm den Schlüssel so hingeworfen, aber der war zu dumm, um das Auto aufzuschließen und davonzufahren. Da war er so verärgert, hat er den Schlüssel in eine Pfütze geschmissen. Und eine Zulu-Frau hat das gesehen und hat den Schlüssel der Helga wieder gebracht. Du machst Glaubenserfahrungen. Manchmal kamen wir in finanzielle Bedrängnisse. Durch unerwartete, unverschuldete Mehrausgaben sind wir bei der Mission in rote Zahlen geraten. Auf Anraten der Missionsleitung haben wir es unseren Freunden und Betern, die hinter uns standen, mitgeteilt. Ein Freund hat uns darauf 10.000 D-Mark überwiesen, ein anderer 5.000 D-Mark, andere außergewöhnliche Summen, sodass wir in 3 Monaten aus dem tiefen Minus von 30.000 D-Mark damals heraus waren. Unsere Studioarbeit haben wir in der umgebauten Garage eines meinen Mitmissionars angefangen, ich habe es erzählt. Und manchmal, wenn wir Radioaufnahmen gemacht haben, er hat einen kleinen Wald um sein Haus gehabt, da waren viele Grillen. Und die haben ein wunderbares Konzert veranstaltet. Aber sowas kannst du auf einer Aufnahme nicht gebrauchen. Da muss man die oft wieder wegschmeißen, neu aufnehmen. Und so hat eben der Karl Klapproth gesagt, das hat keinen Wert, ihr müsst ein neues Studio bauen. Und so bin ich nach Deutschland gegangen, habe kleine Steinchen, ich wollte mitbringen, habe es vergessen, kleine so Backsteinchen, die hat die Backsteinfirma in Südafrika gemacht, auch für ein Fundraising, also um Geld zu sammeln für jemand anders. Und davon haben wir gehört, da habe ich ein paar Tausend gekauft. Ich weiß nicht, ich habe hier vielleicht auch welche verkauft, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir die dann für 50 D-Mark, für 100, 200 oder 500 D-Mark, haben wir diese Steinchen verkauft. Und so habe ich das ganze Geld zusammengekriegt für dieses Studio, wo ich euch vorhin gezeigt habe. So treu war Gott. Wir haben also das ganze Geld zusammengebracht und haben auch keine Schulden gemacht. Wir hatten nur gebaut, wenn wir das Geld dazu haben. Und durch viele Eigenleistungen natürlich haben wir sogar 80.000 Euro gespart. Wir haben das Elektrische selber gelegt, die Fliesen, die alles selber gemacht, außer eben die Mauern. Eine andere wunderbare Glaubenserfahrung haben wir erst vor kurzem erlebt, indem wir Gott für unsere Arbeit, die wir aufgebaut haben, Nachfolger geschenkt hat. Gott hat uns Nachfolger geschenkt. Ich habe manche Nacht im Bett gelegen und gegrübelt, wie soll es weitergehen? Wir haben keinen Nachfolger. Wir hatten einen und er konnte die Unterstützung nicht zusammenkriegen in Deutschland. Und dann eines Tages kam der Leiter von TWR zu uns. Er hat saß in meinem Büro und hat erzählt, dass sie also ihre Arbeit unter den Zulus erweitern wollen. Und da hat es bei mir geklingelt. Und dann habe ich mich besprochen mit unseren Kollegen, mit der VDM in Deutschland und mit unserem Vorstand in Südafrika, ob wir das Studio der TWR übergeben können. Die waren alle dafür und so konnten wir es TWR schenken. Und heute sind wir sehr froh, die Arbeit geht voran, hat sich viel, viel vergrößert, sehr vergrößert. Und die haben ja auch mehrere Zulu-Mitarbeiter, auch mehrere weiße Missionare, also und der Nachfolger von mir direkt, also auch ein weißer Missionar, ich zeige ihn heute Mittag, der kennt sich sehr gut mit Computer aus und macht das alles so, also toll, wie Gott da Gebet erhört hat. Ja, ich kann euch sagen, ich war erleichtert und so einen Frieden im Herzen, dass TWR unsere Arbeit weitermacht. Und inzwischen haben sie sogar ihr Hauptquartier von Johannesburg nach Durban verlegt in unser Studio. Es ist ein Privileg. Mission, was bringt mir das? Mehr als man ahnt. Es ist ein Privileg, diesen Weg einzuschlagen. Und wer ihn einschlägt, bereut es nicht. Und dazu möchte ich auch besonders die jungen Leute ermutigen. Amen. Lasst uns noch beten. Herr Jesus Christus, wir sind dir so dankbar, dass du uns beauftragt hast, deine Jünger und die auch gehorsam waren, in die Welt hinausgegangen sind, haben das Evangelium gepredigt, sodass es sogar bis nach Europa kam, uns erreicht hat. Herr, deine Gemeinde durch all die Jahre der Verfolgung und wo die katholische Kirche so ihre Hand auf die Bibel gelegt hat und nicht übersetzen lassen wollte, sodass Luther es gemacht hat und dann die Leute dein Wort lesen konnten. Ja, Herr, so hast du uns erreicht, so hast du Deutschland erreicht. Viele Menschen sind dadurch zum Glauben gekommen. Bis heute noch ist ein Segen da. Wir danken dir auch, dass wir dieses Bibelabspielgerät in Zulu anbieten konnten und entwickelt haben, dass es heute in die ganze Welt geht, in anderen Sprachen, ja sogar unsere Flüchtlinge erreicht dadurch. Herr, so danken wir dir. Danken wir, dass wir Zeugen sein dürfen, Mitarbeiter in diesem ganzen Missionswerk. Und wir wissen auch und ja, von deinem Wort, dass du bei uns bist, dass du uns Kraft gibst, das alles durchzustehen. Und so wird es auch in Zukunft sein, denn dein Wort kommt nicht leer zurück. Und dafür möchten wir dir danken, auch für diesen Tag, für diesen Gottesdienst und bitten dich für den Rest des Tages, dass du auch die Gemeinschaft segnest, wenn wir dann zusammen essen und Kaffee trinken. Und danach hören noch praktisch, wie die Arbeit war, wo wir teil sein durften. Hab auch Dank für die Geschwister, die zu Hause immer wieder für uns gebetet haben, gespendet haben und so auch die Arbeit möglich gemacht haben in Südafrika, auf den Philippinen, auf dem Schiff und so weiter. Und sie somit Teil waren dieser Arbeit. Hab Dank, Herr Jesus. Amen.